Heute bei «Apropos» ein Ständerat und die Niederlage von seinem Leben. Das Jahr geht zu Ende, wir schauen zurück. Und wir schauen führen. Für eine kleine Apropos-Serie haben wir zum Jahresende Gespräche mit interessanten Menschen geführt.
Das kann man ja nur als Schriftsteller, sonst wären wir, glaube ich, eben schon ein bisschen als wahnsinnig abgestempelt.
Häuslich Gewalt ist eben, wie der Name schon sagt, Häuslich. Und Häuslich war sehr lange privat gewesen.
Ich bin natürlich am liebsten, in meiner Vorstellung bin ich Musiker. Also das ist das, was ich am liebsten mache, aber ich wollte jetzt nicht irgendein anderes verheimlichen.
Heute der Simon Stocker, der ehemalige Ständerat vom Kanton Schaffhausen.
Es ist ein Privileg und jetzt habe ich das Privileg nicht mehr. Ja, also es ist halt so.
Als der SP-Politiker Simon Stocker im November 2023 in Ständerat gewählt worden ist, war das eine ziemliche Sensation gewesen. Er hat damals gegen Thomas Minder gewonnen, den Kopf hinter der Abzocker-Initiative. Die Freude am Sieg konnte er nicht wirklich lange auskosten. Nur ein halbes Jahr später hat es eine Anzeige gegen ihn gegeben. Der Vorwurf, er habe während dem Wahlkampf zum Ständerat nicht in Schaffhausen, sondern in Zürich gewohnt. In Schaffhausen hatte er nur einen Briefkasten gehabt. Ein Jahr lang hat die Schweiz ein öffentliches Privatleben von Simon Stocker und seiner Frau verhandelt. Wer schläft wo? Wo geht der kleine Kinski? Und dürfen wir das überhaupt wissen? Das Bundesgericht hat gefunden, ja, wir dürfen. Und nein, er darf nicht. Im Stocker ist auch Frühling sein Mandat entzogen worden, von einem Tag auf den anderen. Er hat sich Neuwahlen gestellt und gegen einen Kandidaten der FDP verloren. Eine brutale Niederlage, eine persönliche. Darum haben wir mit ihm reden. Wie geht man als Politiker und Mensch mit so einer Niederlage um? Das Gespräch habe ich zusammen mit Ranja Buri geführt, Inlandredaktorin vom Dagi. Und zwar in der Stube von Simon Stocker, mitten in Schaffhausen. Am Anfang haben wir von ihm wissen, wie häufig er noch an Bern denkt. An Bern und an das Bundeshaus. Euch viel Vergnügen mit diesem Gespräch.
Herr Stocker, oft heisst im letzten halben Jahr gedacht, heute wäre ich eigentlich in Bern.
Lustigerweise relativ selten. Wirklich selten. Während der Session schaue ich dann am trainieren. Aber selten. Wirklich selten.
Und wie oft heisst ich gedacht, ich wäre jetzt lieb zu Bern?
Ich muss gestehen, dass es eigentlich immer umgekehrt ist, dass ich schaue und finde, zum Glück bin ich nicht mehr dort.
Vermissen Sie denn so gar nicht?
Also ich bin eh ein bisschen überrascht, wie wenig ich vermisse.
Okay.
Das ist ganz krass. Aber ich glaube, das hat dann, vielleicht können wir noch da mehr zu tun, wenn ich das Ganze für mich so abgeleitet habe. Aber ich vermisse wirklich wenig. Ich vermisse gewisse Menschen, so. Innerhalb und außerhalb der Partei, da vermisse ich gewisse Themen. Und dann gibt es ja ganz viele, die ich wirklich nicht vermisse. Wenn ich schon während der Session so feststelle und das auf Instagram schaue, also die Selbstinszenierung von all, oder von ganz vielen Mitgliedern vom Parlament, wo ich so denke, boah, also natürlich muss ein Politiker da machen. Ich mache da auch ein Stück weit. Aber da ist schon, also jeden Tag irgendwo dort einen Kaffee am Nähen und heute Morgen vor dem Bundeshaus und also da finde ich so, da vermisse ich nicht gewisse ideologische Diskussionen.
Aber darf ich noch reinfragen?
Ja.
Nervt einem denn das, weil man dahinter sieht? Weil man weiss, dass es eigentlich ganz anders ist oder warum?
Ja, oder vielleicht hat es auch zu tun damit, ein guter Freund von mir hat mal vor 10 Jahren gesagt, der Simon Stocker ist eine Spassbremse. Und darum ein guter Politiker. Und er trifft es. Ich habe vielleicht auch, glaube ich, schon vor 2 Jahren im Wahlkampf mal gesagt, ich bin halt immer in dem Bern gewesen und habe gefunden, so, jetzt müssen wir doch da den Kompromiss und so anbringen. Und dann stelle ich schon fest, pff, es ist mehr auch eine Show und eine Inszenierung. Und ja, und da ist mir in dem Ausmaß irgendwie einfach auch nicht so ganz sympathisch.
Sie vermisst die Inszenierung nicht mehr, vermisst Sie gewisse Inhalte nicht mehr, wo Sie sich nicht mehr damit müssen befassen?
Auch, ja. Also ich glaube, man muss, und das ist auch gut so, als Bundespolitiker natürlich sich zu fast allem eine Meinung bilden. Also von A bis Z, oder? Und dann kommt da das hiesige Medium und sagt, so, jetzt ist da passiert. Herr Stocker, was finden Sie? Und dann musst du zuerst überlegen, was finde ich eigentlich zu dem Thema? Den Mut hat, zu sagen, pff, habe ich keine Meinung, da geht irgendwie auch nicht. Also da musst du dann wirklich mit nationalen und internationalen Themen auseinandersetzen, wo ich auch weder fachkundig bin, noch ein grosses Interesse habe. Also das ist so, ja.
Wenn wir jetzt einmal zurückgehen zum Moment der Niederlage. Wann war Ihnen selber klar gewesen, es reicht nicht
mehr? Ja gut, jetzt müssen wir schon mal definieren, wo ist denn die effektive Niederlage passiert. Ich weiss noch, der Tag, wo, was ist es, der 29. März, dort umeinander, wo ich sozusagen nicht mehr im Amt war. Also das war sicher ein Moment.
Dann will Sie kurz bedanken.
Ja gut, ich muss mich richtig wieder in die Zeit zurückdenken, wie es so weit weg ist. Ja, es ist ein Dienstagmorgen. Die Session ist am Freitag fertig gewesen. Und ich habe irgendeine Subkommission von einer GPK, wo dann 5 Nassen, im Ständerat sind wir dann ganz wenig, im Raum hinein sind. Und da komme ich zuerst eine Nachricht über, ist es von Dagi oder von irgendjemandem, ich möchte sie gerne erreichen. Da habe ich mir noch nichts gedacht dabei. Da habe ich gedacht, ja, es ist in der Beschleunigungserlass, hat man gerade diskutiert und ich habe mich Auskunft gegeben und dachte, es geht um das. Dann hat der Roger Steinemann angerufen, wo ich seit vielen Jahren gut kenne, habe gesehen, dass er mich nicht erreicht und etwas draufschwätzt. Und dann gehe ich in der Pause raus und höre da ab. Und dann sagt er, es tut ihm sehr leid, er hätte ihn hören. Und ich habe gar nicht gewusst, um was es geht. Und ich war zuerst mal geschockt. Dann hat er gesagt, er schickt mir eine Pressemitteilung. Und dann habe ich das gelesen. Also so war das an dem Tag. Ich habe es von einem guten Journalist erfahren. Und dann hat es natürlich angefangen zu rotieren. Und dann, ja, also um das so abschliessen mit all der Pressekonferenz und dem Zeug. Und dann hat der Wahlkampf gestartet. Und sie haben gesagt, wenn ich mir bewusst wurde, dass es nicht klappt. Es hat verschiedene Gefühlslagen gegeben im Wahlkampf. Wir sind stark gestartet und haben das Feld einfach für uns gehabt. Also der öffentliche Raum. Das war sozusagen in unseren Händen. Und dann hat natürlich die Gegnerschaft angefangen. Also dann ist das einfach in Brünke aufgestellt worden. Und dann hat es natürlich angefangen. Also mit, ja, alle Verbände, dann haben sie den öffentlichen Raum eingenommen. Also dann ist das Brünke-Plakat, dann hat mich dann übertroffen und so. Und dann hat man schon einen Moment lang gedacht, boah, dann hat man sehr, sehr stark gegen mich geschossen natürlich. Da hat man den nationalen Medien natürlich nicht so mitbekommen. Also sehr, sehr scharf geschossen. Und dann habe ich schon einen Moment gehabt, wo ich dachte, puh, also ich sage jetzt mal so 6 Wochen vor der Wahl, bin ich nicht sicher gewesen, ob es langt. Und ich dachte, ja, das wird schwierig. Und dann hat es aber wieder so gekehrt. Es hat immer so Momentum, dann hat es einfach, ja, man hätte dann das Gefühl selber nicht mehr, oder? Und dann, ich sage jetzt mal 4 Wochen vor der Wahl, ich denke mal, da könnte ich eigentlich langen. Und dann ist der Tag X gekommen. Und dann habe ich es eigentlich schon noch 4-5 Gemeinden gewusst, weil wir natürlich verglichen mit dem Resultat. Und ich habe überall mies können halten, mein Resultat, aber das Severin Brünker hat überall teils massiv zugelegt. Und dann ist man langsam so, also dann habe ich langsam gewusst, oder lange nicht. Dann ist natürlich die Stadt Schaffhausen eingekommen als Resultat. Dort hätte ich so und so viel Vorsprung haben. Dann ist es wirklich klar gewesen.
Ganz kurz noch zu dieser Subkommission. Haben Sie die noch fertig gemacht?
Nein. Also ich bin wirklich, ich weiss dann noch, ich habe dann meinem Anwalt gerade angerufen und gesagt, hast du irgendetwas bekommen? Und der hat dann einen eingeschriebenen Brief bekommen und hat er dann aufgemacht, eine Frau angerufen und gesagt, dass es geschlagen hat und bin dann zu der Heidi zu Kracken, die ist Präsidentin über der Kommission und dann ist man auch ganz ehrlich, dann habe ich mich so Handgelenk mal Pi verabschiedet und bin auf den Zug auf Schaffhausen. Und ja, hat dann gerade mein Wahlkampfteam geschrieben von damals. Und da ist dann großartig gewesen. Dann haben wir innerhalb von 24 Stunden irgendwie alles wieder aufgezogen. Also von der Homepage, vom Newsletter, von der Pressekonferenz. Da ist ein recht lässiges Krisenmanagement gewesen, wenn man schon fast darf dem so sagen.
Also Sie haben jetzt so einen Schockmoment beschrieben, aber dann sind Sie quasi in einer Minute gerade in die Aktion gekommen und haben Sie haben ja auch am Wahltag selber sehr gefasst gewirkt.
Ja, ja.
Ist das echt? Ist das wirklich so gewesen, oder?
Also ja, es ist so gewesen im Sinne von, ja, wie soll ich das sagen? Ich habe glaube auch, als ich Stadtrat war, schon Krisen erlebt und habe dann irgendwie schon ein gewisses Rüstzeug, leitet man sich dazu. Also ein Rüstzeug, ein Umgang mit Krisen, also gut kommunizieren, anstehen, so. Und natürlich habe ich mir auch vorgenommen, wie will ich sein, wenn ich Wahl verliere. Und mir ist extrem wichtig, dass ich souverän bin, anstehe, weil auch wir in der Vergangenheit viele Politiker hatten, national oder auch in Schaffhausen, die das irgendwie unsouverän gelöst haben in meiner und in der öffentlichen Wahrnehmung. Und ich habe gesagt, und ich will da souverän abwickeln und erhobenen Hauptes. Und wir hatten das auch als abgewickelt. Und da ist mir, glaube ich, soweit gut gelungen. Also,
ja. Übt man das?
Ja, üben. Wie schon gesagt, ich habe Übung gehabt, im Sinne von, ich habe es auch schon erlebt, dass es schwierige Situationen gab. Aber nein, ich meine, es ist jetzt auch nicht sonderlich angenehm. Das kann man ja nicht verhehlen. Aber wie schon gesagt, man kann das gut machen, wenn man irgendwie überzeugt ist, eine innere Überzeugung hat. Dann geht das gut. So.
Nach dem Bundesgerichtsurteil haben Sie etwas gesagt, was uns in der Vorbereitung irgendwie recht so berührt hat. Sie haben gesagt, der eigene Lebensweg wird mir entrissen. Mhm. Können Sie das Gefühl beschreiben, was Sie mit dem gemeint haben?
Da hat noch die Weltwoche aufgegriffen und mir um die Ohren geschlagen. Das ist höchst interessant. Ja, es ist, also meine Frau und ich haben uns dann irgendwann im 18. kennengelernt, eine Fernbeziehung gehabt und haben uns versucht, irgendwie einzurichten. Und haben natürlich auch einen inneren Plan gehabt, wie wir da alles organisieren wollen. Und zu dem Plan hat auch gehört, wir haben gewusst, unser Sohn kommt jetzt in Schaffhausen in Kinski. Wir haben auch gewusst, dass sie für sie das jobmässig dann nicht mehr geht mit Zürich, sondern dass sie dann ganz auf Schaffhausen ziehen muss. Und wir haben auch gewusst, dass das wahrscheinlich schwierig wird mit Pendeln, und sie hat jetzt eure Stelle gegründet. Und mit dem Gerichtsurteil ist ja plötzlich, sind mehrere andere Versionen von unserem Leben diskutiert worden. Und zwar also alles Mögliche und von allen Möglichen. Also irgendwelche Weltwochenleute, die schreiben, er hat das so und so gemacht, er ist ein böser Mensch. Aber auch SP-Mitglieder, die ich heute noch auf der Straße treffe, die dann sagen, und wie ist es jetzt, zum wieder in Schaffhausen sein? Und ich habe mich dort stehen und finde, also, es ist einfach crazy, wirklich verrückt, um dann immer müssen erklären, es ist im Fall gar nicht so, ich bin schon immer da gewesen, aber wir haben, und so weiter und so fort. Und da finde ich so, und zwar in sicher bei 50 Versionen, also Leute, die mir schreiben, mich ansprechen, aha, wie ist es? Und ich jedes Mal dort stehe und ihm die Mühe bin, zu erklären, es ist im Fall so, wir haben das ja so organisiert gehabt. Da finde ich schon noch, also ist einfach, das ist wirklich noch verrückt, weil es eh schon anspruchsvoll ist für unser Familiensystem, die Lebensweise dort so zu organisieren. Und dann kommt noch die halbe Schweiz und ganz Schaffhausen und sagt, aha, jetzt haben wir das so gemacht. Und da ist, also...
Also Sie haben dann innerhalb von Ihrem System müssen einen Kompromiss finden. Und ich nehme an, das waren harte Verhandlungen. Und dann haben Sie den gefunden und dann ist von
uns... Das ist ständig auch nichts dagegen.
Dann haben Sie gerissen. Ich stelle es mir jetzt so vor.
Ja, ja. Ja, ein Stück weit schon, ja. Wobei, wir hatten da diskutiert und haben gesagt, komm, dann machen wir das so. Ja, wir haben uns so eingerichtet, es ist für alle gut gewesen. Wir haben auch gewusst, dass sich es ändern wird irgendwann. Mit dem Kindeseintritt. Und wir haben uns wirklich nichts irgendwie weiter dabei überlegt. Ja, das ist so.
Wenn man die Karriere von außen anschaut, dann sieht man, dass sie eigentlich überall durchgestartet sind, das, was sie gemacht haben. Das Bundesgerichtsurteil und nachher die Niederlage in diesem Ständeratsersatzwahlkampf, Ersatzrennen, war eigentlich die erste grosse Niederlage gewesen. Was macht es denn mit einem, mit so einem Bruch?
Also es ist so, ich habe immer, also jedes Amt antreten und gewonnen. Ach, lustigerweise, wie würde ich das beschreiben? Es hat mich im ersten Moment getroffen und dann wechsle ich aber relativ schnell in den Modus. Das hat wahrscheinlich mit Lebenseinstellung zu tun, also im Sinne von, also grundsätzlich ist es einfach eine grosse Ehre, um so einen Job zu machen. Und es ist ein Privileg, und jetzt habe ich das Privileg nicht mehr. Ja, also es ist halt so. Also es gibt Menschen, denen geht es also massiv schlechter in ihrem Leben. Und ich kann doch da nicht jetzt anstehen und sagen, oh, ich armer Mensch. Also erstens, also ich glaube, so eine gewisse Demut, die ich vor allem habe, die ich mache und weiss, mir geht es einfach gut. Also schauen Sie doch mal, ich bin da daheim, ich habe alles, habe einen Job, eine gesunde Familie. Das ist doch das Wichtige im Leben, das muss ich ein bisschen pathetisch sagen. Und das Zweite ist, ich habe schon irgendwann überlegt, also, was wird mir denn da sagen, die Niederlage? Und ich bin jetzt nicht christlich oder esoterisch oder irgend so etwas, aber ich glaube, es gibt so einen Moment in meinem Leben, da passiert etwas. Also zum Beispiel, ich habe meine Frau in Berlin kennengelernt. Das war auch so etwas, wo ich dann gefunden habe, komm, jetzt lade ich mich auf das ein. Und jetzt bin ich auch an einem Punkt, wo ich so finde, es hätte nicht müssen sein. Jetzt mache ich etwas anderes im Leben. Es gibt viel, was ich überhaupt nicht vermisse und das total geniesse. Ich kann wieder Sachen machen, Projekte in Schaffhausen oder sonst so nationale Alterspolitik, wo ja so meine Heimat ist. Und ich sehe es wirklich nur positiv. Aber das ist wirklich so eine Eigenschaft. Gelassenheit habe ich von meinen älteren Menschen gelernt. Ja, ich habe keine Mühe damit.
Sie haben sich überlegt, was der Kosmos Ihnen will sagen. Was ist denn genau das Signal?
Ja, schon. Also, wenn ich anfangs erwähnt habe, dass mir gewisse Sachen nicht mehr fehlen. Also wirklich so die, auch die künstliche Welt. Und ich weiss, ich bin ein paar Mal heimgekommen von Bern und habe gefunden, weiß auch nicht, so da mit den Lobbyisten umschwadronieren und sich inszenieren, in der eigenen Partei durchelbögeln und wer darf zu welchem Thema reden. Ja, also der Kosmos wird mir sagen, vielleicht ist die Welt nicht deine Welt gewesen, sondern irgendwie, ich musste beruflich nochmal etwas anderes machen. Und ich habe wirklich so das Gefühl, da finde ich ja noch schön, ich habe den Vorstoß gemacht zu der Alterspolitik, wo der Bundesrat muss erarbeiten. Der hat echt im System so etwas ausgelöst. Vielleicht muss ich mit dem Thema Alter einfach noch mehr bewegen. Und es ist meine Aufgabe noch nicht abgeschlossen. Und das mache ich auch sehr gern. Und wenn es politisch weitergeht, dann wäre es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht Bundespolitik.
Also das klingt jetzt alles mega gut und ich bin beeindruckt, wie Sie da wie auch locker sind mit dem umgehen. Aber wie lange haben Sie gebraucht, bis Sie an den Punkt gekommen sind?
Ja gut, also ich bin natürlich, wir sind nachher gerade in die Ferien, 2 oder 3, 4 Wochen, das hat schon mal gut den Abstand. Und dann habe ich relativ schnell so umgeswitcht. Ich kann es gar nicht recht erklären. Es ist, natürlich macht da Psychologie vom Mensch natürlich. Also dann ein schlechtes Ereignis tut man schnell so ausblenden und überhöhen gewisse Sachen. Also da bin ich wissenschaftlich genug fit, dass ich weiss, da macht der Mensch. Und das andere ist wirklich, ja, nein, es ist lustig. Ich muss auch nicht irgendwie, ich kann raus auf die Straße und finde nicht, also da ist damals viel schwieriger die Situation gewesen nach der Wahl und dann ist die Klage eingereicht worden. Dort hatte ich wirklich einen Moment gehabt, wo ich auf der Straße war und so gefunden habe, also alle gaffen einem an und finden, das ist jetzt der mit der Klage. Bis jetzt habe ich null und nichts. Also es ist faszinierend, ja.
Haben Sie sich dann auch mit anderen Abgewählten austauscht?
Nein, oder? Nein, nicht wirklich. Ich glaube, man ist eh ziemlich schnell weg von Bern. Also es haben sich ein paar Leute noch gemolden und nachher ist man Geschichte. Da mache ich mir auch keine Illusion, dass das anders ist. Und das einzige Schwierige, ich habe zweimal ins Bundeshaus, einmal meinen Laptop rausschauen lassen und einmal noch zu mir etwas anderes abholen. Und dann habe ich komisch gefunden, ehrlich gesagt. Dann muss er durch den Hintereingang, muss er sagen, grüezi wohl, muss er die Tasche durchsuchen lassen. Und vorher hast du gedacht, du bist einfach ins Haus hier. Und dann bin ich auch schnell wieder weg. Wenn ich mir gedacht, komm, ja, ist jetzt auch gut.
Es gibt wenige Politiker, die so offen mit ihren Niederlagen umgehen, wie jetzt sie. Warum haben sie sich für diesen Weg entschieden?
Ja, was heisst offen umgehen?
Ja, sie ist ja schwarz jetzt so sehr offen. Mach nicht alle.
Ja, wie schon gesagt, also erstens will ich keine Mühe haben damit. Also wirklich so ein inneres Gefühl von, ich muss mich auch nicht selber irgendwie mir davor machen. Ich habe wirklich, ich habe weh. Ich sage meiner Frau am wenn ich irgendetwas sehe, dann denke ich, boah, zum Glück muss ich jetzt nicht da oben sein. Und das Zweite ist wirklich, ich benutze den Begriff halt wieder von Demut, also im Sinn von, man, es geht mir doch gut. Also, und anderen geht es wirklich schlecht. Also, wer bin ich, dass ich da stehe und finde, ich bin Arme? Nein, ich bin nicht ein Arme. Und zweitens, also, ich bin verantwortlich für das. Also, es ist nicht wieder irgendwelche Gegner, die irgendetwas inszeniert haben, sondern ich. Das Bundesgericht hat gesagt, Simon Stocker, da darfst du nicht. Mhm. Und die Wählerschaft hat gefunden, Simon Stocker, du bist nicht mehr ein Ständerat. Mhm. Punkt. Also ich finde auch so Verantwortungsübernahme. Und dann sind wir vielleicht wieder beim Thema, wie will ich auch sein als Politiker?
Das ist ein guter Punkt. Sind Sie denn das noch, ein Politiker?
Ist mir nur einer mit einem Amt. He?
Nein, das
also
ist so.
Per Definition nicht mehr.
Ich finde, das ist das halt. Oder auch eine Art ja. Oder eine Ambition, viel mehr vielleicht.
Also ich werde da immer in dieser Rolle wahrgenommen. Und dann sind wir ja wieder Also man redet, das sind sehr so psychologische Themen. Was ist Identität? Also es ist eine Eigenwahrnehmung oder wie andere einen wahrnehmen. Und ja, ich bin immer noch Politiker und ich mache ja ein bisschen Politik im Sinne von, ich bin Spitex-Verbandspräsident. Da sind sozusagen berufspolitische Aktivitäten. Ich mische mich in Debatten ein. Also ja, wahrscheinlich werde ich da immer bleiben. Als politische Figur und Altstadtrat und Altständerat. Ja.
Wird es denn den politischen Mandatsträgerstock wieder einmal geben?
Das ist eine Frage. Ja, ich schließe meinem Leben wirklich nichts aus. Ich habe politische Ämter nie so geplant. Also im Sinne von, so, in 4 Jahren werde ich dann der Ständerat werden. Sondern es war immer Timing gewesen. Also ich meine, wer hätte das gedacht, dass der Thomas Minder dann gegen mich verliert? Also da kannst du ja nicht planen. Und die nächste Wahl in Schaffhausen wäre die 3 Jahre. Regierungs- oder Stadtratswahlen. Ja, vielleicht, habe ich überlegen muss, was fände ich noch spannend. Und da habe ich denke ja, aber es ist auch gerade sehr, sehr lässig als Selbstständiger und wer weiß.
Sie haben erzählt, wie Sie lange auch gerungen haben, um das Lebensmodell irgendwie auf die verschiedenen Orte zu verteilen, wo Sie jetzt wohnen oder wo Sie leben. Nach dieser Niederlage in Schaffhausen, haben Sie nicht kurz überlegt, ach, erzähl halt Schaffhausen sein und ich gehe wieder auf Zürich.
Nein, also erstens bin ich ein grausamer Highway-Mensch. Erstens da. Und also zweitens, also es hat ja schon einen Grund, warum wir als Familie gänzlich da sind, weil mein persönliches Umfeld ist da. Das von meiner Frau ist in München. Also wenn ich schon überlegt, könnte man auf München irgendwann. Da kann ich vielleicht, wenn ich pensioniert bin oder so. Aber das ist zu keinem Zeitpunkt der Frage. Nein. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich jetzt, also ich habe ja doch ein relativ gutes Resultat gehabt beim Ständerat, beim zweiten Versuch. Wenn ich jetzt völlig abgewatschelt worden wäre mit irgendeiner unterirdischen Stimmenzahl, dann hätte mich die Bevölkerung wahrscheinlich schon absolut zum Teufel gejagt. Dann hätte ich mir vielleicht trotzdem überlegen, puh, shit, bin ich da persona non grata? Und so finde ich, wohl, ich gehe irgendwie erhobenen Hauptes aus dem raus und es gibt wirklich null Grund, um jetzt irgendwie da wieder abhauen.
Wenn man sich den gesellschaftspolitischen Aspekt von dieser ganzen Geschichte anschaut, kann man sagen, dass wenn sie nicht verheiratet gewesen wären, wären sie noch Ständerat?
Ja gut, also rechtlich betrachtet ist es so. Wenn man nicht, also ja, dann wäre ich heute noch Ständerat. Dann wären sie mit der Klage nicht durchgekommen. Das ist so. Ich sage immer, der eine sagt immer, ich darf einfach nicht heiraten. Tiana Moser, du darfst nicht heiraten. Es gibt auch andere im Rat, die haben, glaube ich, potenziellerweise ein Thema, oder?
Jetzt sind wir gerade bei dem Thema. Sie sind nicht der einzige Ständerat und schon gar nicht. Aber im Nationalen gibt es noch viel mehr Beispiele, wo aus familiären Umständen in 2 verschiedenen Kantonen gelebt hat. Warum hat es eigentlich ausgerechnet sein dürfen?
Also, es ist ja den Medien zu danken, dass sie sozusagen die Hintergründe vom Zustandekommen von dieser Klage ausgeleuchtet haben. Und dann weiß man ja wieder, wer und wie das zustande ist. Sag's mal so. Wie schon gesagt, das nimmt mich nicht aus der Verantwortung. Ich sage nie, die haben das so und so gemacht. Am Schluss stehe ich gerade für das. Aber man weiß, wer dahinter war und mit welcher Energie und welchem Antrieb das gemacht worden ist.
Hat die Geschichte am Schluss auch einen Einfluss auf ihre Beziehung gehabt und ihr Familienleben?
Ja gut, wenn sie während 2 Jahren sozusagen unter Beschuss sind, oder während das 1,5 Jahr, dann ist das für das Familiensystem eine krasse Belastung, ja, da kann man so sagen. Wir haben schon echt etwas durchgemacht und ja, jetzt ein bisschen emotional werden, also wir können uns echt auf die Schulter klopfen und sagen, boah, also andere Familiensysteme wären wahrscheinlich irgendwie explodiert oder implodiert oder, also, wenn sie ist ja auch unter die Räder gekommen, wenn was sie angesprochen worden ist auf das Thema, also die haben ja alle gewusst, was die Situation ist und sie ist durch x-fach angesprochen worden. Also immer so ein bisschen wohlwollend, so, wie geht es euch? Aber du wirst permanent daran erinnert, dass jetzt alles schlecht ist und da ist jetzt der Gerichtsentscheid schon gekommen. Also, und natürlich, ja, mit der beruflichen Situation hat man sich ein paar Mal überlegt, ja, kann sie da aufrechterhalten, jetzt, wo wir so unter Stress stehen? Und wir haben immer gesagt, nein, und ich bin nicht bereit, um irgendwie nur, weil das Gericht vielleicht irgendwie etwas entscheidet, sagen, wir machen das nicht mehr. Einfach nicht.
Leben Sie jetzt anpasst, das konservativ als Leben?
Nein. Also sie hätte dann, die Zürich-Geschichte ist schon vorbei. Also, da hat sie ja dann aufgegeben. Ein Stück weit, kann man sagen, haben wir vielleicht auch, ja, sind wir schon eingeknickt. Also im Sinne von, also wir hätten das irgendwann aufgegeben. Und sie hätten wirklich
pendelt. Also zwei Standbeine.
Ja. Mhm. Ja, wenn man so will, ja. Also obwohl sie dann sozusagen eine Woche auf dem Tal drin alles war, aber wir haben irgendwann gesagt, wir geben da dem Fall so auf. Also ein Stück weit haben wir nachgegeben, dem Gerichtsurteil. Aber wir sind jetzt nicht gesellschaftspolitisch irgendwie konservativer oder irgendwas. Oder immer gleich konservativ geblieben, wenn wir schon sind.
Wie einem Privatheit genommen wird, in dem Moment, ist mir nie so bewusst gewesen. Das ist etwas, was einem recht verstehen kann, oder?
Also es war wirklich krass gewesen. Einfach. Und natürlich auch, weil sie politisch ja missbraucht worden ist. Also meine politischen Gegner haben ja dann sozusagen die andere Version von unserem Leben, dass wir da nur einen Briefkasten haben und eigentlich dann, oder, da komme ich am Sonntag dann lehren und gehe nicht auf Zürich. Das war so eine Geschichte gewesen, und da haben uns alle angeschaut. Und eigentlich ist er gar nicht da. Das ist dann bewusst so erzählt worden. Und du liest da einfach jeden Tag in einem Leserbrief, du hast auch Hausnachrichten. Und ich kenne all die Namen. Ich weiss nicht, wer da geschrieben hat. Und sehe die auf der Straße. Und finde dann, ja, danke vielmals. Also, das ist wahrscheinlich auch Teil davon, dass ich es nicht mehr vermisse. Also ich glaube, auf einer gewissen Ebene von Macht, auf nationaler Ebene, ist offenbar, sind einfach alle Mittel recht, um meinen politischen Gegner zu schaden. Oder was die Welt durch, wie gesagt, was die Amix geschrieben hat. Und dann habe ich mir eine Amix-Kommentarspalte angeschaut, wobei meine Frau mir irgendwann verboten hat. Und da findest du einfach alles gruselig. Oder? Da erleben sie als Journalisten ja auch, dass man über etwas schreibt. Und das ist wirklich grusig, teilweise, also absolut grusig.
Die Leserbriefschreiber in der Schaffhausen Nachricht, die Sie kennt, heisst die Anspruch auf die Strasse?
Nein, ich habe es nie gemacht. Ich habe für mich irgendwann gesagt, auch wieder zum ein pathetisches Bild nehmen, also ich habe am Abend in den Spiegel schauen und sagen, look, ich habe versucht, das Beste zu machen. Wenn ihr könnt am Abend in den Spiegel schauen, okay, dann überlasse ich euch. Aber es ist mehr so ein bisschen, am ich schaue auf jemanden und denke, du bist ein armer Mensch. Ja, wirklich. Irgendwie, ich bin ja nicht hässig auf die. Die sind irgendwie dann so in ihrem Ding inne und finden, oder? Aber da, du schattest ja diesen Leuten am meisten mit Gelassenheit, indem du dich gar nicht irgendwie dann abwendest oder hässig bist, oder? Sondern einfach, ach, wenn du Freude hast und am Abend kannst du in den Spiegel schauen, dann ist doch alles gut.
Was hat Sie die ganze Geschichte über die Schweiz gelernt?
Ja, ich habe ja schon gesagt, ich glaube, dass, wie soll ich denn sagen, dass auf der nationalen Ebene Macht und Machterhalt einfach so den Charakter von Menschen zeigt. Positive und negative Art. Also ich habe doch auch viel bürgerliche Leute in Schaffhausen. Also mein grösster Fan war Rosemarie Wittmann-Giesel, also alte Regierungsrätin von der SVP. Die hat wirklich, also die hat auf Werbung gemacht und auf Plakat, also auf Inserat und alles, und hat sich etwas anhören von ihrer bürgerlichen Bubble, wo aber gesagt hat, nein, und ich finde, du machst das gut. Und auf der anderen Seite Leute, die einfach sich von einer Seite zeigen, wo einfach, ja, da öffnet sich das ganze Unschöne von Menschen. In Krise und im Machtmoment zeigt sich der Charakter von einem Menschen.
Zeigt die Episode auch, dass Institutionen in der Schweiz ganz häufig der Realität hinterherhinken?
Ja, wie schon gesagt, da sind wir an einem Punkt, wo ich nicht will, Verantwortung abschieben und sagen, der Gericht, der Bundesgericht ist fernweg von Realität. Sie haben eine Auslegung gemacht, sie haben ihre Beweggründe gehabt. Da muss ich einfach schlucken. Aber ja, natürlich finde ich, wahrscheinlich sind wir in 20 Jahren an einem Punkt, wo man ein bisschen darüber lacht und sagt, ich meine, wir haben jetzt die Individualbesteuerung besprochen, also mir, meine Altkollegen, wo es ja auch darum geht. Also, und dann wird das sozusagen auch mal fallen, die Wohnsitzgeschichte für Ehepaar. Früher hätte man darf als Konkubinatspaar nicht zusammen wohnen. Ich würde jetzt behaupten, trotzdem haben es viele Menschen gemacht. Und irgendwann haben wir gesagt, es ist, glaube ich, einfach nicht mehr zeitgemäß. Also ja, wahrscheinlich wird es irgendwann nicht mehr so sein.
Und habt ihr von jedem Fall, dass man häufig das Gefühl hat, dass die Realität der Menschen in der Schweiz oft ganz ein anderes ist als das, ja, was nachher darüber geschwätzt wird, im Ständerat zum
Beispiel. Also es ist so. Es sieht hinter dann meistens hinten drin. Also dann Jahre nachher tut man eine Anpassung und Gesetz machen von der Lebensrealität. Und ich will da auch gar nicht sagen, die Linken haben mehr einen Sinn für die Realität als die Rechten. Es gibt da unglaublich viele blinde Flecken von Linken, wo findet, es ist alles gut, und was rein war, migrationspolitische Diskussionen, wo sie dann sehr romantisch unterwegs sind und einen Teil fast schon ausblendet. Und dann gibt's auch bei Bürgerlichen, gerade im Ständerat, wo wir einen kleinen Anteil junge Frauen und progressive Menschen haben, also dort ist ja einfach ein Teil einfach schlicht nicht abgebildet. Und wenn du dann in 15 Verwaltungsräten hockst und in einem Einfamilienhäuschen irgendwo im Ghetto, dann ist das nicht ein Teil von der Realität. Aber ich wünsche mir dann mindestens, dass man eine Offenheit hat dem anderen gegenüber. Da ist aber in Bern amigs nicht immer der Fall. Wie schon gesagt, links und rechts sind beide im gleichen Mass amigs auch betroffen von den blinden Flecken.
Was müsste denn passieren, dass die Bevölkerung besser abgebildet ist, jetzt gerade im Ständerat?
Nichts. Also wir haben ein System, wo das die beste Demokratie der Welt ist. Menschen wählen Menschen. Du kommst Mehrheit über den Ständerat, ausser in zwei Kantonen. Du bist mit dem Proporz als in den Ständerat gewählt. Man muss gar nichts ändern. Also ich glaube, Parteien müssen Leute aufstellen, die keine Scheuklappen haben. Es hat schon auch viele ältere Herren, die ich überraschenderweise am liebsten noch finde, ah, der aus dem Appenzell hat jetzt trotzdem so eine offene Sichtweise. Der Rest ist mehr Parteidoktrin. Also das wird ja schwer gemacht, um außerhalb von der Parteidoktrin zu agieren. Effektiv schwer. Also im Ständerat ist dann viel besser als im Nationalrat. Also die Ständeräte lösen meistens sich in Ruhe, und da sind nur die dort. Der Nationalrat ist da relativ krass. Also dort musst du folgen oder du wirst in die Schranken gewiesen. Und sonst den Mut haben, wirklich außerhalb zu denken. Ich glaube, wenn, dann hätte der Ständerat die Menschen, die da könnten.
Was machen Sie jetzt eigentlich ganz genau?
Den ganzen Tag lang. Ja gut, irgendwie muss ich Lebensunterhalt verdienen. Und auch wieder, ich muss immer wieder vorausschicken, es ist wirklich eine Luxussituation. Also ich bin selbstständig, das ist ein Teil, und berate Gemeinden, Organisationen, Kantone, also die Stadt Zürich ist zum Beispiel ein Kunde von mir, oder irgendwie der Blindenverband, im Kanton Schaffhausen berate ich ganz viele Gemeinden. Und dem, das eine stammt bei, und also der Luxus daran ist, ich muss nie eine grosse Akquise machen, ich bin dem Altersthema wirklich mega gut vernetzt, dann kommen immer wieder Anfragen über oder für Projekte und so. Und das andere ist, ich bin auch in zwei Verwaltungsräten und werde nächstes Jahr Präsident. Also die Volksapotheke Schaffhausen und eine Tochterfirma von ihr. Und das ist auch noch recht intensiv. Es gibt auch ein Einkommen. Und meine Frau schafft etwas. Also wir haben wirklich.
Was beraten Sie denn so?
Also zum Beispiel im Kanton Schaffhausen berate ich Gemeinden, wie sie altersfreundlicher werden können. Also, da machen wir Veranstaltungen mit älteren Leuten, dann Themen sammeln. Meistens ist es, sie wollen einen Treffpunkt, sie wollen mehr Spitex, sie wollen mehr dieses und jenes. Und dann schauen wir, was die Gemeinde machen kann. Die Stadt Zürich hat eine Anlaufstelle, Zürich im Alter. Die wollen mehr Ältere und auch mehr Vulnerable erreichen. Dort schauen wir nach Methoden, wie können wir mehr Alte erreichen. Der Blindenverband auch ein bisschen ähnlich. Also, die wollen auch mehr Ältere erreichen. Also immer so ein bisschen, wie kommt man an Ältere an?
Man sagt über Sie, dass Ihnen Schaffhausen eigentlich ein bisschen zu eng ist, so für immer. Wie entfliehen Sie jetzt am der Provinz? Jetzt haben Sie ja nicht mehr so das regelmäßige Bärenreisli.
Ja, ja. Also das Gefühl haben noch ganz viele. Sie lieben Schaffhausen, aber sie ist halt bloß eine kleine Stadt da. Gut, ich habe ganz viele Freunde außerhalb und ich habe eine Frau aus Deutschland, wo in München und in ganz Deutschland Freunde und Freundinnen hat. Und wir sind viel am Reisen tatsächlich. Hamburg, Köln, wo müssen wir überall hin? All die Leute besuchen. Für München gehe ich sehr, sehr gerne, das ist lässig. Und ich arbeite immer noch viel in Zürich mit einer Geschäftskollegin zusammen. Da gehen wir irgendwelche Coworkings oder weiss auch nicht wohin. So hole ich mir immer wieder Input. Und in der Alterspolitik bin ich national tätig, das ist schon auch wohltuend. Und meine Frau im Kulturbereich ist sie auch noch außerhalb von Schaffhausen tätig und vermutlich auch in Zukunft.
Was war in diesem Jahr richtig gut gewesen?
Richtig gut? Ja, also, das erste halbe Jahr war ein bisschen ruppig gewesen und das zweite halbe Jahr ist wirklich gut. Also, ich konnte mich echt entspannen, so ganz loslassen. Ich kann viel Zeit mit meinem Sohn verbringen. Ich habe jetzt auch vorher ein Kindsgetue und so. Ich mache mehr ab mit Freunden. Also, ich kann mir Sachen auswählen, die ich will, jobmässig, und die mir richtig Spass machen, auch in Schaffhausen viel. Also, fast alles ist gut.
Das war der Simon Stocker. Eine schriftliche Version von diesem Gespräch findet ihr in den Shownotes. Die Produktion von dieser Folge: Sarah Spreiter. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Und mit einer regulären Folge von «Apropos» geht es dann nächste Woche weiter. Bis dann. Ciao zusammen.